besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemein sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Herr, wir danken dir für diese Erkenntnis aus diesen zwei Bibelversen, wie du bist und wie der Teufel ist. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Herr, wenn wir sagen, du bist unser Freund, wenn du sagst, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Herr, wie treu bist du darin, uns zu schlagen, uns zurechtzuweisen, uns herauszufordern. Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als vermeintliche Liebe, die verheimlicht. Herr, so bitten wir dich in diesem Sinne heute für dein Licht in dieser Predigt. Licht zum, ja, zur Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit, auf das du verherrlicht wirst und auf das wir deine Züchtigung und deine Herausforderung nehmen, dankbar nehmen, denn du behandelst uns als Söhne. Denn diejenigen, die durch deine Züchtigung geübt sind, denen lässt du die Heiligkeit, an denen lässt du die Heiligkeit teilhaftig sein. Danke, Herr, dafür. Ich bitte dich, Vater, dass du Gnade gibst jetzt bei dieser Predigt und dass du dich verherrlichst in Jesu Namen. Amen. Dieser Predigt ist geistlicher Kampf vorausgegangen. Und ich bin sehr froh, dass ich überhaupt einen klaren Kopf habe, was ich heute erzählen will und sagen will. Die Zeit zum Vorbereiten war nicht da, außer im Gebet. Und so lasst uns mal den Epheserbrief aufschlagen. Wir befinden uns zurzeit in einer Predigtreihe. Die Predigtreihe trägt den Titel Jesus und die Mächte der Finsternis. Vor zwei Wochen haben wir uns damit beschäftigt, dass es zwei verschiedene Extreme gibt. Die einen, die den Teufel ignorieren und so tun, wie als ob er nicht da wäre. Und die alle abstempeln, über ihn reden, als verrückt und überdreht. Und das andere Extrem, dass wir den Teufel verherrlichen und ihm mehr Macht zuschreiben, als er eigentlich hat, beziehungsweise ihm mehr Schuld zuschieben, die er eigentlich hat. Da hatte ich dann auch spaßeshalber gesagt, dass ich ihm manchmal gerne die Seelsorge nehmen würde, weil er mir so leid tut. Da geht das Auto kaputt, das war der Teufel. Die Glühlampe ist kaputt, das war der Teufel. Dafür kann der gar nichts, der Arme. So, und das war gerade ein Witz. Okay. Und dann haben wir drüber gesprochen, was das Wesen des Teufels ist. Über seine Boshaftigkeit, über sein Wirken in der Lüge, über sein Wirken darin, Menschen vom Heil an Jesus Christus abzuziehen. Und diejenigen, ja, die Erkenntnis Christi zu verschleiern und zu verbergen, so dass möglichst viele Menschen teilhaben an seinem Gericht, was er bekommen hat, nämlich laut Jesaja 14 und Hesekiel Kapitel 28, aus dem Himmel verbannt zu sein in Ewigkeit. Und er hat eine Perspektive, er hat einen Termin, und das ist der Termin, in den Feuersee geworfen zu werden. Und möglichst viele will er dahin mitnehmen. Und dann haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass wir Autorität bekommen haben in Jesus, dass Autorität nur in Jesus selber zu finden ist, in der Person Jesus, nicht in Zauberformeln, die ich irgendwie abracadabra ausspreche und dann passiert was, sondern indem ich eins bin mit der Person Jesus. Das ist die Quelle unserer Autorität. Und wir treten auf Schlangen und Skorpionen, was rein menschlich nicht möglich ist, extrem gefährlich, ja, da könntest du in Sekundenschnelle sterben, wenn es die falsche Schlange ist, aber in Jesus haben wir Autorität über unreine Geister. Und das zuallererst über unser eigenes Herz, über unser eigenes Leben. Denn wir wissen, Dämonen suchen Häuser in Menschen. Sie versuchen sich in Menschen niederzulassen, alles, was eine lebendige Seele hat. Die Schrift sagt auch, dass in Tieren Dämonen sein können. Ja, zum Beispiel die Katzen, die ja immer hinkacken. Das war auch wieder ein Spaß. Die armen Katzen, der arme Teufel. Nee, Aber das Ziel vom Teufel ist nicht, in Tieren zu leben, denn er möchte seine Ideen, seine Pläne, kann er nur verwirklichen, nicht in Tieren, sondern nur in Menschen. Und deshalb sucht er uns zu verführen zur Sünde, sodass er Anrechte hat, in unserem Herzen zu wohnen, so wie in dem Herzen von Hananias und Sapphira, so wie in dem Herzen von Simon in Apostelgeschichte Kapitel 8, so wie in dem Herzen von Judas und. Und heute wollen wir ein bisschen wegzoomen, ja. Wenn man eine Kamera hat, da kann man nochmal ranzoomen, da geht man aufs Detail und auf das Kleine, und wenn man zurückzoomt, dann wird das Bild größer und größer und man sieht sieht, was drumherum ist, und wir zoomen noch weiter hoch in die Vogelperspektive, und das soll heute ein bisschen unsere Perspektive werden. Nicht unser persönliches Leben, auch nicht hier Netzwerkgemeinde oder Evangelisation, sondern was hat Gott vor mit seiner Gemeinde ganz im Allgemeinen? Und was hat das mit den Mächten der Finsternis zu tun? Und dazu lesen wir den berühmt-berüchtigten Vers 10 in Epheser Kapitel 3. Wenn du jetzt denkst, du weißt nicht, warum ist der berühmt-berüchtigt, dann hoffe ich, dass Jesus uns Offenbarung gibt heute. Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den Himmlischen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Ich lese nochmal, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den Himmlischen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Der Sinn und Zweck des Volkes Gottes geht weit darüber hinaus, nette Treffen zu haben. Ich hoffe, da können wir bis jetzt alle mitgehen. Es geht nicht um eine Aneinanderreihung von Veranstaltungen, wo wir uns jeden Sonntagvormittag mit unserer Bibel treffen und die ganz frommen noch zum Gebetstreffen und zum Hauskreis gehen. Das ist nicht der Sinn von Gemeinde. Es ist auch nicht in allererster Linie der Sinn von Gemeinde, zu evangelisieren und der ganzen Welt von Jesus zu erzählen. Sicherlich ist das unser Auftrag. Und das hat durchaus seine Berechtigung. Aber es gibt ein höheres Ziel. Etwas, was nicht mit unseren Aktivitäten zu tun hat, sondern etwas, was mit unserem Herzen zu tun hat. Und wenn wir das nicht begreifen, was Gott eigentlich vorhat, warum er uns erlöst hat, was der Sinn dafür ist, dass wir hier noch auf der Erde sind, dann werden wir ein verkehrtes Bild davon haben, wie wir als Christen leben sollen. Dann geht es nämlich sehr viel darum, was wir nach außen hin tun. Ja, unseren Dienst, unsere Gaben, unsere Berufung, die Evangelisation, dieses und jenes. Aber was da oben, ganz alleine, wenn ich alleine bin in meinem Zimmer, was da passiert, das ist nicht so wichtig. Wie ich mit meiner Frau und meinen Kindern gehe, ach, das ist nicht so wichtig. Wir brauchen ein Verständnis davon, was Gott vorhat. Und in diesem Vers finden wir es so kombiniert, so herrlich, so wunderbar zusammengefasst, was durch die ganze Schrift offenbart wird. Gott möchte durch seine Gemeinde etwas demonstrieren, etwas verkündigen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja Gott, warum kannst du das nicht selber machen? Und dieser Gedanke ist gar nicht so verkehrt. Kannst du das nicht selber machen, Gott? Warum brauchst du deine Gemeinde, uns? Ja, ich meine, guckt euch doch mal an. Warum brauchst du denn uns, um deine Weisheit zu verkündigen und zu demonstrieren? Kannst du denn da nicht die Engel nehmen oder Jesus oder irgendwie, die schon verherrlicht sind, die schon gestorben sind? Das wäre so viel einfacher mit denen. Aber nein. Gott hat ein Ziel. Er möchte den Mächten und Gewalten, und das sind dämonische Himmelswesen, die die Bibel sagt, in der Luft leben, die diesen Planeten beherrschen. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Und sie haben, da gibt es laut Epheser 6, Mächte, Gewalten, Fürstentümer. Und denen, das sind also wesentlich höhere Nummern, ja, als also die kleinen Dämonchen, die hier in unseren Körpern wohnen können, daran haben die da oben gar kein Interesse. Ja, es gibt verschiedene Rangfolgen, auch in der unsichtbaren Welt, genauso wie auch in der göttlichen, in der Engelswelt. Mit meinem Kollegen auf Arbeit, das wird Gerd bestätigen, bin ich per Du und rede ganz normal, aber mit dem Chef, der wird per Sie angesprochen. So, und dann gibt's über dem Chef noch einen Chef. Und da achtet man schon noch mehr drauf. Und dann gibt's darüber noch einen Chef, dem gehört dann alles. Der fährt Porsche und was weiß ich nicht, was er für Autos immer hat. Das ist immer das Firmengespräch unter den Männern, was jetzt die Chefs gerade für Autos haben. Und mit dem sage ich nur schönen guten Tag und dann lasse ich den in Ruhe. Den weiß ich gar nicht, den will ich gar nicht belästigen mit meinem Zeug. Und so gibt's auch Rangfolgen in der unsichtbaren Welt. Und Gott möchte den obersten Dämonen, denen, die diese Welt beherrschen, möchte er beweisen, möchte er zeigen, möchte er demonstrieren, was seine Weisheit ist. Durch dich. Durch dich. Jetzt sagst du vielleicht, wenn ich das gewusst hätte. Das ist Teil deiner Berufung, Teil deiner hohen Berufung. Du darfst als Demonstration von Gottes Weisheit leben. Was das ist, werden wir gleich noch anschauen. Gott liebt es, anzugeben mit Menschen. Eines Tages war eine Versammlung da in der Himmelswelt. Und der Teufel kommt und Gott fragt ihn, woher kommst du? Ich komme vom Umherstreifen auf der Welt und vom Umherwandern auf ihr. Und weißt du, was Gott sagt? Hast du meinen Knecht gesehen? Hast du Hiob gesehen? Untadelig in seinem ganzen Wandel. Hast du ihn gesehen? Gott sagt dem Teufel, guck auf die. Das ist der Beweis davon, dass meine Schöpfung gut ist. Dass nicht alles verloren ist, nicht alles den Bach runtergeht, sondern dass es Menschen gibt, die Ja sagen und Ja sagen zu meinen Ordnungen, zu meinen Geboten, zu meiner Liebe, zu meiner Heiligkeit. Und durch sie wird die Weisheit Gottes offenbar. Das ist wesentlich mehr, als wir schmeißen ein paar Dämonen aus Menschen raus und brechen die Eimer voll oder was auch immer. Hier geht es um eine tagtägliche Demonstration der Weisheit Gottes. Was ist die Weisheit Gottes? Was ist die Weisheit Gottes? Lass uns mal den Jakobusbrief aufschlagen. Wir hatten vor anderthalb, zwei Jahren eine Predigtreihe über die Weisheit Gottes. Und ich erinnere mich gern daran zurück, weil das so wichtig war. In den Sprüchen heißt es, die Weisheit Gottes lädt ein. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir, sagt sie. Ich will euch unterweisen. Ich habe mein Mahl bereitet. Ich habe meine sieben Säulen ausgehauen. Das war das, worüber wir gesprochen haben, dass die Weisheit Gottes die Säulen des Reiches Gottes sind. Sie sind wie das Skelett des Leibes Jesu. Um dieses Skelett herum kommt das Fleisch und die Muskeln und die Sehnen und die Adern und die Haut und die Haare hier und alles drumherum. Aber ohne das Skelett würde das alles nicht funktionieren, keine Stabilität. Und die Weisheit Gottes ist das Skelett des Leibes Jesu. Ich habe meine sieben Säulen ausgehauen. Lass uns mal lesen, was Jakobus sagt. Jakobus Kapitel 3, ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wer ist weise und verständig? Wir lesen, ich habe wie gesagt nichts vorbereitet, ich glaube der Heilige Geist leitet uns doch nochmal zu Hesekiel 28. Wir kommen gleich wieder zu Jakobus 3. Hesekiel 28, hatten wir auch vorletzte Woche über den Ursprung des Teufels. Und da heißt es vom Teufel, Vers 17. Dein Herz hat sich. Was ist denn immer? Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Luzifer, einer der Erzengel, einer, der vor dem Thron Gottes steht. Ja, wir hatten drüber gesprochen, es gibt drei mächtigste Engel: Gabriel, Michael und Luzifer. Und sie alle wurden mit einer Weisheit geschaffen. Aber hier heißt es, dein Herz hat sich erhoben und du hast deine Weisheit verdorben. Verdorben. Es gibt zwei Arten von Weisheit. Ja, wir müssen sowieso unseren Begriff von Weisheit komplett neu definieren. Weil wenn wir ein Problem haben, oh, ich habe irgendwie eine schwierige Situation, dann müssen wir mal um Weisheit beten. Das ist überhaupt nicht das, wie die, also zumindest an vielen Stellen, wie die Schrift, das Verständnis der Schrift von Weisheit. Weisheit ist wesentlich mehr. Luzifer hat seine Weisheit verdorben, korrumpiert. Im Englischen, ja, das corrupted, verdreht. Seine herrliche, wunderbare Weisheit, die er von Gott bekommen hatte, wurde verdorben und verdreht. Und das sind jetzt die zwei Arten von Weisheit, die es gibt. Und ich sage dir, eine von beiden wirst du und musst du verkündigen. Eine von beiden demonstrierst du. Entweder die herrliche Weisheit Gottes oder die verdorbene, korrumpierte, verdrehte Weisheit des Teufels. Und heute ist der Tag der Entscheidung. Mal wieder. Ich liebe Tage der Entscheidungen. Ja. Weil wenn wir nichts entscheiden, passiert auch nichts. Welche Weisheit will ich darstellen? Welche Weisheit möchte ich verkünden der unsichtbaren Welt? Möchte ich eine Weisheit der Heiligkeit und der möchte ich eine Demonstration der Weisheit, das heißt in Sanftmut und Liebe und Demut und Niedrigkeit sein? Das ist, was Weisheit Gottes bedeutet. Oder möchte ich eine Demonstration der teuflischen, korrumpierten, verdrehten, verdorbenen Weisheit sein? Was bedeutet, ich denke hoch von mir, mein Stolz kann ungehindert durch mich fließen, ich bin ihm ausgeliefert. Wir müssen uns entscheiden, heute an diesem Tag. Welche Weisheit wollen wir darstellen? Und das, ihr Lieben, ist geistlicher Kampf auf höchster Ebene. Nicht in durchbeteten Nächten und in angestrengten Gebetseinsätzen, sondern in der Wahl der Niedrigkeit, der Natur des Lammes. Im Himmel wird es 144.000 geben. Fragt mich nicht, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das alles nicht, was da steht. Aber ich verstehe das Lied, was sie singen. Sie singen ein Lied. Und das ist, ich folge dem Lamm, wo immer es auch hingeht. Ich folge dem Lamm. Es ist eine Sache zu sagen, ich folge Jesus durch die Heilungen, durch die Befreiungen, weil er mir meine Berufung gibt, weil er mich stärkt, weil er mich gut aussehen lässt, weil ich eine Ministry und Einfluss bekomme. Es ist eine andere Sache zu sagen, ich folge dem Lamm, wo immer es hingeht. Das ist Weisheit Gottes. Denn so wie er in dieser Welt war, sind auch wir in dieser Welt. Hat er das Kreuz gewählt, wähle ich das Kreuz. War er der Diener, will ich Diener sein. Hat er alles aufgegeben, ich gebe alles auf. Hat er bis zum Ende geliebt, auch ich will mich der Liebe verpflichten bis zum Ende. Jetzt lass uns zurückgehen zu Jakobus 3. Jetzt denke ich, sind wir vorbereitet. Der Weg ist bereitet, um diese Schriftstelle zumindest ansatzweise zu verstehen. Jakobus Kapitel 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Hört zu, was er sagt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei, Halleluja, frei von Heuchelei. Zwei Arten von Weisheit. Weisheit von oben, das ist gut, und Weisheit von unten, das ist schlecht. Welche Weisheit willst du demonstrieren? Welche Weisheit willst du darstellen? Entscheide dich. Ich sag nochmal, hier steht übrigens nicht, das ist die Weisheit von unten, wenn ihr die falschen Filme guckt und wenn ihr Tätowierungen habt und wenn ihr Röcke anhabt, die über die Knie gehen. Oder sonst irgendein Quatsch von Äußerlichkeiten. Es geht um das Herz. Samuel kam in die Stadt Bethlehem und alle dachten, oh Gott, das bedeutet entweder was richtig Gutes oder was richtig Schlechtes. Bist du gekommen im Frieden? Und er sagt, ich bin gekommen im Frieden. Halleluja. Und dann lässt er alle Söhne Isais vortreten und die treten vor und der älteste Eliab, ein Muskelpaket, behaart und stark und ja schön gepumpt und Samuel sieht ihn und sagt innerlich zu sich selbst, siehe, hier steht ein Gesalbter vor dem Herrn. Aber was ist die göttliche Antwort? Schau ihn nicht an, schau nicht auf seinen hohen Wuchs. Oder auf seine Kraft. Denn ich habe ihn verworfen. Verworfen. Die Chance, die er vielleicht gehabt hätte, kriegt er niemals. Egal wie schön er aussieht, egal was für ein toller Krieger er ist, egal wie super stark er aussieht, wie viele Frauen ihm hinterherlaufen, wie viele Männer er beeindruckt, wie viele Jünger und Nachfolger er hat. Ich habe ihn verworfen. Denn, 1. Samuel 16, Vers 17, Vers 7, Entschuldigung. Denn, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Ich aber, Gott, sehe das Herz an. Immer und immer und immer und immer wieder brauchen wir das, dahin zurückzukommen, uns das bewusst zu machen, das irgendwo uns groß hinschreiben, an den Kühlschrank. Oder ins Auto oder sonst wohin. Oder an den Fernseher. Halleluja. Gott sieht auf das Herz an. Und er möchte seine Weisheit den Mächten und Gewalten demonstrieren, indem wir unser Herz sanftmütig und demütig halten. So dass Gott sagen kann, komm her, Luzifer, komm her, guck mal da. Der da unten, siehst du den? Ja, sehe ich. Der hatte gerade die Möglichkeit, Ehebruch zu begehen. Der hatte gerade die Möglichkeit, es stand alles offen. Die Frau hatte Interesse, es war niemand da, da war Gelegenheit, da war Zeit. Und er hat gesagt, nein, ich diene Jesus. So ein Verrat werde ich niemals begehen, weder am Herrn noch an meiner Frau. Hast du das gesehen? Und der Teufel. Halleluja. Du kannst die Weisheit Gottes demonstrieren. Du kannst ein lebendiges Beispiel der Weisheit Gottes sein. Komm her, Luzifer, guck mal den da unten, siehst du? Über die wurde schlecht geredet. Die wurde angegriffen und angefeindet. Aber sie hat reagiert wie ein Lamm und nichts gesagt und mir das Richten überlassen. Halleluja. Guck mal, siehst du den Prediger da unten, David Plaschke da? Der oder irgendjemand? Der. Da kommt ein Haufen Leute, loben den und wie toll der doch predigt und wie toll der doch ist und wie toll sein Dienst ist. Bla 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 bla. Aber er hat sich verweigert, das Lob für sich zu nehmen und hat gesagt, alle Ehre dem Herrn. Das ist so mein Ideal. Halleluja. Ich kann eine lebendige Demonstration der Weisheit Gottes sein. Das ist übrigens die einzige Art und Weise zu predigen. Weil wenn ich nicht mit meinem Leben demonstriere und verkündige, wie will ich es hier mit der Kanzel mit dem Wort tun? Deshalb 23 Punkte, Anforderungen an einen Ältesten. Halleluja, wir haben es durchgekaut. 23 Punkte. Denn das Leben ist eine Demonstration, bevor ich anfange zu verkündigen mit dem Wort. Amen. Das ist nicht die Weisheit, Vers 15, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Die Weisheit des Teufels ist die Weisheit, die auf dieser Erde normal ist und regiert. Das ist das, was Jesus meinte, als er gesagt hat in Lukas Kapitel 16, was vor den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott und andersrum. Die irdische Weisheit. Guck auf dich selbst. Pass auf, wo du bleibst. Du musst das Beste aus dir machen. Es kommt auf dich an. Diese Weisheit ist nicht nur irdisch, hier auf dieser Erde, sondern sie ist auch seelisch. Das bedeutet, sie ist der natürliche Psychikos, sie ist der natürlichen Seele inbegriffen, eingepflanzt. Man kann sie nicht davon trennen. Sie gehört zu unserer Psyche dazu. Denn das ist das griechische Wort für Seele. Ich weiß nicht, wie viele Psychologen sich damit befassen, dass das das Problem ist. Und das kann man nicht wegtherapieren, das kann man auch nicht, diese dämonische Weisheit oder diese seelische Weisheit, kann man auch nicht irgendwie sich antrainieren, dass man dann doch gute Entscheidungen trifft. Nein, es gibt nur eine Therapie. Soll ich euch verraten? Drei Buchstaben. T-O-D. Tod. Denn wer seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie finden. Irdisch, seelisch und dämonisch. Der Teufel ist der Erfinder dieser korruptierten, dieser verdrehten, dieser pervertierten Weisheit, die durch Stolz und Hochmut sich ausdrückt. Und glaub mir, es ist egal, wie viel frommen Dienst du tust, wie viel du predigst oder hier im Lobpreis oder zu Hause irgendwelche Studien machst über das Wort Gottes, wie viele Predigten du hörst und wie viel du weißt. Spielt alles keine Rolle. Wenn der Stolz in deinem Herzen nicht dein erster und oberster Feind ist, dann spiegelst du eher den Teufel wider als Gott selbst. Dann bist du eine Demonstration der irdischen Weisheit, der seelischen, der dämonischen. Und nicht der göttlichen. Deswegen sagt Jesus, wer mir nachkommen will, verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben, seine Seele retten will, wird sie verlieren. Wer aber sein Leben, seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie bewahren zum ewigen Leben. Die Weisheit Gottes offenbart sich da, wo wir sanftmütig sind. Das heißt in Vers 13, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Aus dieser Weisheit, dieser göttlichen, himmlischen Weisheit fließt Sanftmut. Und das ist auch ein Begriff, wo wir eine den wir neu füllen müssen mit einer neuen Bedeutung. Sanftmütigkeit heißt nicht, dass ich ganz lieb lächle und dass alle mich irgendwie so kuschelig süß finden und bloß keinen Anstoß und bloß keinen Streit und mit dem zu streiten, ach, das könnte ich mir ja nie vorstellen. Das hat nichts mit Sanftmut zu tun. Sanftmütigkeit ist die Eigenschaft eines Herzens, welches Gott untergeordnet ist. Es ist sanft, weich, formbar in der Hand Gottes. Dass dieser Begriff, der verwendet wird, den kann man da auch, den verwendet man, also ich habe die genauen Begriffe jetzt nicht da, wie gesagt, ich bin schlecht vorbereitet, für die Zügel der Pferde. Wenn die dieses Geschirr angelegt haben, hat Elsbeth mir ein Klosterbuch mal gezeigt, da gibt es so eine kleine Schraube, die sitzt hier unten am Mund des Pferdes und die braucht sich nur minimal zu drehen, ganz, ganz klein, ganz wenig ist die Bewegung und das Pferd biegt ab in die andere Richtung. Das ist Sanftmütigkeit. Das kleinste Wehen des Heiligen Geistes, das kleinste Wort von Gott und ich drehe ab. Da, wohin Gott möchte, dass ich gehe. Das Wort, was Gott möchte, dass ich spreche. Die Tat, die Gott möchte, dass ich sie tue oder nicht tue. Das ist Sanftmütigkeit. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her zu mir und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist der einzige Adjektiv, den sich Jesus jemals, die einzigen beiden, die sich Jesus jemals selbst zugeschrieben hat. Er hat nicht gesagt, ich bin liebevoll. Er hat auch nicht gesagt, ich bin gerecht. Er hat nur gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist die Weisheit Gottes. Gott möchte seine Weisheit demonstrieren. Er möchte uns zu einer lebendigen Predigt machen. Das ist das, wovon Paulus auch gesprochen hat im 2. Korinther Kapitel 3. Ihr seid ein Brief Christi, ausgestellt von mir im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Heiligen Geist, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Herzenstafeln. Ihr seid ein Brief, den man lesen kann. Was ist die Weisheit Gottes? 1. Korinther Kapitel 1. So ein herrliches Kapitel. In diesem Kapitel kann man sich baden. Weil so eine Tiefe der Weisheit, so eine Tiefe der Erkenntnis Gottes hier drin zusammengefasst ist. Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Ja? Wieder zwei Weisheiten. Die Welt mit ihrer Weisheit kann die Weisheit Gottes nicht erkennen. Es ist sinnlos, es ist töricht, es ist Quatsch. Du bist dumm, wenn du dich auf diesem Weg begibst. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Da, wo wir die Weisheit, wenn du eine Definition von Weisheit Gottes brauchst, dann gibt es einen Ort, eine Person, auf die du schauen kannst, die die hundertprozentig klare, reine Weisheit Gottes verkörpert. Und das ist Christus, der Gekreuzigte. Christus, der Gekreuzigte. Der Gottmensch hängt am Kreuz. der Gottmensch hängt am Kreuz. Du hast jemals darüber Gedanken gemacht, dass Jesus das Kreuz erwählt hat? Habt ihr euch jemals hingesetzt und darüber meditiert und das tief in euren Geist hineinsinken lassen? Jesus erwählt das Kreuz. Im Gekreuzigten, in Jesus, der am Kreuz hängt, der sein Leben gibt, im Gehorsam gegenüber Gott und in tiefer, reiner Liebe, ist die Weisheit Gottes verkörpert. Die Demonstration der Weisheit Gottes. Gott sagt, Luzifer, komm her. Siehst du den da? Siehst du ihn? Mein Sohn, rein und heilig, vollkommen in Liebe, gleichzeitig Gott und Mensch, der Herrliche, auf den ich alle Verheißungen, die wunderbarsten Verheißungen gelegt habe, dem ich versprochen habe, du wirst in Ewigkeit herrschen, du wirst richten. Mein Sohn, den die anderen Messias nennen, der, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben, der da keine Sünde getan hat, nie in deiner Hand war, nie unter deiner Macht war, Teufel, der gibt sich selbst hin in die Macht des Feindes. Er sagt, Johannes Kapitel 14 und 15, jetzt ist die Stunde und die Macht des Teufels. Nicht irgendwie, die Welt ist jetzt auf einmal schlimmer geworden, nein, ich gebe mich in die Macht des Teufels. Ich übergebe mich ihm. Freiwillig. Er kann mit mir machen, was er will. Ich werde bespuckt, geschlagen. Sie verhüllen mir das Angesicht, schlagen ihn und sie verachten ihn und sagen, Weissage uns, wer hat dich geschlagen? Sie peitschen ihn aus, dass die Fleischfetzen nur so von seinem Körper hängen. Und seine besten Freunde, die geschworen haben, zu ihm zu halten, verlassen ihn. Und er vergießt sein Blut und sie legen ein Kreuz auf ihn. Und er sagt, trag das Kreuz bis zu deiner Hinrichtungsstätte. Siehst du ihn, Luzifer? Kannst du ihn sehen? Und er lässt sich zwingen und lässt sich misshandeln. Er lässt sich festbinden ans Kreuz, lässt seine Füße, seine Hände mit Nägeln durchbohren. Der Jesus, der vor ein paar Stunden noch gesagt hatte, wenn ich wollte, ich könnte eine Legion Engeln herbeirufen. Ein Engel hat mal im Alten Testament, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, 22.000 oder so, oder noch mehr, 200.000, ausgelöscht. Einer. Jesus sagt, ich kann mir 1.000 rufen. Die ganze Erde hätte er auslöschen können. Das ganze Menschengeschlecht zu Ende bringen können. Mit einem Wort seines Mundes. Aber er gibt sich hin. Lass uns mal 1. Korinther 2 lesen. Ich lese mal erstmal Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Vers 3, und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Halleluja. Seht ihr Paulus, der nicht nur vom Gekreuzigten redet, sondern ihn demonstriert? Der die Schwachheit und die ultimative Abhängigkeit von Gott nicht nur erzählt, ja, da gab es mal einen, sondern er demonstriert sie in seinem Leben. Er selbst, in ihm wohnt der Gekreuzigte. Er ist ihm nachgefolgt, dem Gekreuzigten. Er folgt dem Lamm nach, wo immer es hingeht. Vers 6. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften. Aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeiten nicht gekreuzigt. Denn in dieser Weisheit, dass Gott, der Gottmensch, am Kreuz hängt, dass er sein Blut gibt, dass er sein Leben gibt, seinen letzten Atemzug tut, nackt am Kreuz. Er hatte nichts an, nackt am Kreuz. In dieser Niederlage hat er den größten Triumph. Das, was für die Menschen dieser Weltzeit, für die Dämonenfürsten, die größte Niederlage ist. Wie kann man nur? So schwach, so niedrig, so verletzt, so verachtet sein. Ein Schimpfwort. Jesaja 53, wir haben es nicht ausgehalten, ihn anzuschauen. Er war verachtet und von Menschen verlassen. Das ist die Weisheit dieser Welt. Aber die Weisheit Gottes sagt, er hat triumphiert. Er hat gesiegt. Er hat den Sieg davongetragen, dadurch, dass er sein Leben gegeben hat. Im Gekreuzigten sehen wir die größte und herrlichste Demonstration der Weisheit Gottes. Das Lamm, das aus Liebe sein Leben gibt, demütig und sanftmütig wie zur Schlachtbank geführt. Wenn Tabeas Bruder hier wäre, den könnten wir jetzt fragen, wie sich ein Lamm verhält, wenn es zur Schlachtbank geführt wird. Ich habe mal gehört, es gibt keinen Mucks von sich. Das rechnet mit nichts Bösen. Wehrt sich nicht. Wenn du allerdings ein Schwein zur Schlachtbank führst, die riechen das von Weitem, was jetzt mit ihm passiert. Da fangen die an zu quieken und zu schreien wie um ihr Leben. Jesus hat sich gegeben. Aufgegeben. Seht ihr, dass die Weisheit Gottes das Kreuz der Selbstverleugnung ist? Dass Gott seine Weisheit demonstrieren will durch ein Volk, was sagt, ich lebe nicht für mich, ich lebe für ihn. Seht ihr das in Hiob? Deshalb musste Hiob leiden. Das war der Grund, weshalb Gott das nie aufgelöst hat. Am Ende, wir wissen, es wird alles gut, am Ende nach diesem ganzen Leiden, Gott offenbart sich ihm und er wird so gesegnet, aber er sagt nie, weißt du Hiob, eigentlich warst du eine Demonstration der Weisheit Gottes. Aber wir sehen das, wir erkennen das. Es ging darum, dem Teufel zu beweisen, dass auch wenn dem Hiob alles genommen wird, was er hat, dass auch wenn seine Frau anfängt, ihn zu bedrängen und zu sagen, fluche Gott und stirb, dass auch wenn seine Freunde kommen und ihm sagen, du hast gesündigt, kehr um, irgendwas ist verkehrt an dir, dass er trotzdem festhält und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich werde Gott nicht fluchen, ich werde Gott nicht ins Angesicht spotten und ihn lästern. Er hat's gegeben, er hat's genommen. Ich ertrage es in Sanftmut, in Demut. Ich verleugne mich selbst. Die Weisheit Gottes. Leiden, Verlust und Widrigkeiten dankbar annehmen als aus der Hand Gottes. Spätestens jetzt merkt ihr, wie fern, wie weit weg wir mit unserem westlichen Wohlfühlchristentum mit davon sind. Wo es darum geht, gesegnet, gesund und immer happy zu sein. So werden wir niemals die Weisheit Gottes demonstrieren, den Mächten und Gewalten. In Widrigkeiten ein sanftes und demütiges und niedriges Herz zu behalten. In den Leiden, in Anfechtung, in Verfolgung festzuhalten an Gott. Denkt doch an einen Dietrich Bonhoeffer. Ich weiß nicht, ob er seine Geschichte hätte in London bleiben können. Der war in Sicherheit in London, da hatte er einen Ruf, und er hat gesagt, Gott will, dass ich zurück nach Deutschland gehe. Und sie haben gesagt, bist du wahnsinnig? Da, wo die Nazis herrschen, wo du auf der Liste stehst. Er hat gesagt, ich gehe. Und es war Bonhoeffer, der gesagt hat, wir geben vor, das Kreuz Christi zu lieben. Hassen aber das Kreuz in unserem eigenen Leben. So hassen wir in Wahrheit auch das Kreuz Christi. Denn sein Kreuz ist mein Kreuz. Seine Selbstverleugnung ist meine Selbstverleugnung. Das hat Paulus gemeint, als er gesagt hat, ich erfülle das, was noch aussteht an den Leiden des Christus. Denn dieser Weg gilt uns allen. Leiden auf verschiedenen Ebenen. Moralisches Leiden, wo wir nicht das tun können, was uns gern gefällt. Wo wir uns mit Menschen abgeben, die uns in Anstoß sind, die schwierig sind. Und wir halten sie nicht nur aus, sondern wir lieben sie, wir ertragen sie, wir halten sie hoch. Amen. Wir tragen sie mit ihren Schwächen, mit ihren Macken. Das ist eine Offenbarung des Kreuzes. Zu wissen, ich hätte gern ein Haus, ich hätte gern dieses Auto, ich hätte gern dieses und jenes. Aber Jesus will das nicht. Und ich halte mich niedrig und sage, ich gebe lieber mehr, als dass ich mehr für mich bekomme. Das ist ein Leiden, was die Weisheit Gottes demonstriert. Wenn ich nicht lebe für das Jetzige, sondern für das Zukünftige. Wo ich meinen Plan für mein Leben aufgebe und sage, Jesus, du hast den Plan. Du verherrlichst dich. Und auch wenn das bedeutet, dass ich nicht das bekomme, was ich will. Ich möchte sanftmütig sein. Dir gehorsam sein. Egal, was das für mich bedeutet. Und ganz ehrlich, ich bin die ganze Zeit ganz ehrlich, aber sag mal manchmal so, wir sind weit weg davon, das in der Fülle zu leben. Aber wie ich vorhin sagte, heute ist der Tag der Entscheidung. Wir können uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Nicht, dass morgen alles gut ist und wir auf einmal die Heiligsten und Frömmsten sind, aber dass wir die Richtung bestimmen, dass wir sagen, Herr, das, wovon der David gerade gesprochen hat, das, was ich gerade gesehen habe, das will ich, denn ich möchte Teil davon sein, dass du die Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten demonstrierst. Nicht darin, dass es mir immer gut geht, sondern darin, dass ich an dir festhalte und dir treu bin, selbst wenn es mir nicht gut geht. Wollen wir noch ein Lied singen, Thomas? Geistlicher Kampf auf höchster Ebene. Wen willst du offenbaren? Wen willst du demonstrieren? Wen willst du verherrlichen? Geh nochmal in dich und frag dich selbst, will ich das? Und wenn du das nicht willst, dann sag nicht, aber dann ruf zu Jesus und sag, Herr Jesus, ich will das wollen. Ich möchte nicht mein Leben angenehm leben und irgendwie all das, womit ich gesegnet bin, genießen, aber bloß keine Anfechtung, bloß keine Schwierigkeiten, bloß kein Verzicht. Ich möchte das Kreuz Christi in seiner ganzen Fülle in meinem Leben angewendet sehen. Im Namen Jesu nehme ich jetzt Autorität über alle Dämonen, die versuchen, hier Verwirrung reinzubringen, auch in Gedanken und in Herzen. Das ist ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Herr, ich bitte dich, dass du uns den Blick freigibst. Den Blick auf den Gekreuzigten. Und Herr, du hast eine Finsternis kommen lassen. Kein Licht, als Jesus am Kreuz hing. Und Herr, du sagst uns dadurch, sprichst dadurch gerade eben, jetzt zu mir und zu einem anderen. Ich will nicht, dass du ihn mit deinen natürlichen Augen siehst. Du sollst ihn im Geist sehen. Du sollst ihn mit dem Herzen sehen. Geist Gottes, öffne uns die Augen, dass wir ihn erkennen. So dass wir diese Worte wahrhaftig auf uns anwenden können. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Hey, wir wollen nicht mehr eine Demonstration der teuflischen, irdischen und seelischen Weisheit sein, sondern wir möchten eine Demonstration der Weisheit Gottes werden. Ein lebendiger Brief. Eine Botschaft. Nicht mit dem Mund, sondern mit dem Herzen, mit dem Leben. Herr, wir danken dir, dass das der Weg ist in die Autorität, dass das der Weg ist, dem Teufel, dem allen Boden zu entziehen, weil da kein Boden mehr ist, weil da kein Selbst mehr ist, weil es am Kreuz hängt. Führe uns auf diese Wege der Selbstverleugnung, auf diese Wege des Aufgebens, weil wir wissen, dass wenn wir uns selbst verleugnen, wir es finden werden. Dass wenn wir aufgeben, wir bekommen werden. Und dass wenn wir sterben, eine Auferstehung kommt.